Lieber Vater, ich danke dir, dass wir alle hier sind, Jesus, den Weg frei gemacht hast, dir zu begegnen. Und das wollen wir heute tun. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, dass du deine Worte an diese Gemeinde richten darfst. Ich bitte dich, dass du selber durch die Reihen gehst, durch deinen Heiligen Geist und jeden berührst. Ich bitte dich einfach, dass du dein Werk tust heute und ich möchte dir allen Raum dafür geben, Herr. Danke für deine reiche Gnade. Amen. Ja, guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Piet. Ich habe die Ehre, heute das erste Mal hier vor der Gemeinde die Predigt teilen zu dürfen. Ich freue mich sehr und bin selber sehr gespannt. Genau. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in eigentlich zwei Wüstenwanderungen. Die eine begann so vor ungefähr 3500 Jahren und die andere vor ungefähr 2 Jahren. Lasst euch mal überraschen. Ich fange mal mit der an, die schon ein bisschen länger her ist. Da geht es um das Volk Israel. Ich steige mal ein mit einem Vers oder mit einem Bibelabschnitt aus 2. Mose 1. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der nichts von Josef wusste. Josef war sozusagen so ein Vorreiter, der wurde eigentlich als Sklave nach Ägypten verkauft und ist dann aber aufgestiegen zum zweithöchsten Herrscher sozusagen in diesem Land und hat sozusagen seine Familie danach geholt und das ganze Land durch eine Hungersnot geschifft und hat dann war so der Stammvater eigentlich nach seinem Vater Jakob. Im Endeffekt ist dieses Volk dann immer größer geworden, aber das hören wir jetzt. Und er sagte zu seinem Volk: Seht, das Volk der Israeliten ist uns zu groß und zu mächtig. Auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, damit es sich nicht noch weiter mehrt und in einem Krieg nicht auf die Seite unserer Feinde tritt, gegen uns kämpft und hinaufzieht aus dem Land. Also der Pharao, der König von Ägypten, der hatte Angst, dass die Israeliten irgendwann sein Land übernehmen. Und so setzten sie Fronaufseher über das Volk, um es mit frohen Lasten zu unterdrücken. Und es musste für den Pharao Vorratsstädte bauen, Pithom und Ramses. Je mehr sie es aber unterdrückten, desto stärker mehrte das Volk sich und breitete sich aus. Da graute den Ägyptern vor den Israeliten. Und die Ägypter zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben schwer mit harter Lehm- und Ziegelarbeit und mit aller Feldarbeit, all der Arbeit, die sie mit Gewalt von ihnen erzwangen. Kennt ihr das auch? Solche Phasen, wo ihr im Leben in einer Art Sklaverei seid, wo ihr euch so fühlt, als hättet ihr gar keine Möglichkeit mehr selber zu entscheiden, irgendwie sich für das Richtige zu entscheiden. Ich persönlich, ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe, bevor Gott vor 2 Jahren eingegriffen hat, sehr schwere Jahre gehabt. Ich habe meiner Familie das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Ich war in Sucht gefangen. Ich habe Medikamente vom Arzt verschrieben bekommen, die mich abhängig gemacht haben. Und ich habe Alkohol getrunken, immer mehr, bis ich irgendwann jeden Tag nach der Arbeit eigentlich nur noch mich sofort zurückgezogen habe auf den Dachboden und mich betrunken habe und für die Familie überhaupt nicht mehr da war. Ich war nicht mehr in der Lage, meiner Frau eine Stütze zu sein. Ich war nicht mehr in der Lage, für meine Kinder da zu sein, meinen Kindern irgendeine Art von Sicherheit zu geben. Ich war auch nicht mehr in der Lage, diese Entscheidung anders zu treffen, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Ich habe jedes Jahr mehrere Entgiftungen gemacht und habe versucht, irgendwie da rauszukommen und ja, habe dabei mir immer meine Gedanken gemacht, so könnte das gehen und das mache ich jetzt. Im Endeffekt waren es aber immer wieder nur diese 1, 2, 3 verschiedenen Lösungsideen, die ich da irgendwie hatte, die ich dann versucht habe. Nichts war von langer Dauer. Ich bin immer sofort wieder zurückgefallen in die alte Abhängigkeit, in diese alte Sklaverei und ich kam da einfach nicht raus. Und so ging es ja auch den Israeliten. Die hatten keine Chance. Die waren da gebunden, die wurden gezwungen, die hatten Aufseher über sich und mussten einfach tun, was andere ihnen sagen sozusagen. Und so ähnlich hat sich das für mich auch angefühlt. Bei den Israeliten ging es dann weiter. Ich lese mal weiter aus dem nächsten Kapitel in 2. Mose 2. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Also sie haben sich sicherlich gegenseitig, oder wir hatten ja auch wahrscheinlich Älteste im Volk, und die haben sie angeschrien, hilf uns, mach, dass wir hier rauskommen und so weiter, haben versucht, irgendwelche Wege zu finden. aber es ging nicht. Aber ich denke, sie haben auch zu Gott geschrien, denn hier steht weiter, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Also ihr seht, Gott ist da, Gott war da und Gott hat es gesehen, Gott hat sie gehört. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob, die Vorväter. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Und hier sehen wir schon was ganz Wichtiges über Gottes Wesen, über seine Identität. Er ist da, er ist einfach, er ist ewig gleich, er ist immer derselbe und er weiß, was er versprochen hat. Er kennt seine eigenen Verheißungen, er kennt seine Versprechen, er kennt seinen Bund und er nimmt sich unserer an, er nimmt sich den Menschen an. Er hat uns im Blick und ist für uns da. Und wenn Gott das aufgrund seines Wesens schon tat, bevor er Jesus für uns als ewiges Opfer gegeben hat, wie viel mehr wird er das dann heute noch für uns tun? Nur mal so vorweg schon mal. Und wir lesen das auch im zweiten Teil der Bibel, im Hebräerbrief, Kapitel 6. Gott ist treu und steht immer zu seinem Wort. Sag mal immer. Komm, immer, jawohl. Genau, Gott steht immer zu seinem Wort. Und wenn hier steht, er steht immer zu seinem Wort und seiner Verheißung, dann ist eben die Frage, geht es da nach meinen Vorstellungen, nach meinen Ideen oder geht es nach seinen Vorstellungen, nach seinen Ideen? Und das ist genau der Punkt. Bei mir war es damals so, ich habe wirklich, wirklich versucht, da rauszukommen, aber ich hatte immer nur meinen begrenzten Verstand. Ich hatte nur meine Ideen und bin die Wege irgendwie gegangen und bin damit aber immer wieder gegen dieselbe Wand gelaufen. Ich bin dann losgegangen und dann bin ich wieder, puff, okay, da war es wieder nicht, dann stand ich hier wieder und dann habe ich vielleicht noch einen anderen Weg versucht, aber da ging es auch nicht weiter. Und das war aber meine begrenzte Box in meinem kleinen Denken, in meinem Kopf. Und ja, Gott sei Dank bin ich eines Tages vor fast genau 2 Jahren, Anfang Januar oder Mitte Januar vor 2 Jahren, an den Punkt gekommen, wo ich für mich erkennen durfte oder musste, vielleicht beides, dass ich nicht weiterkomme, dass ich mit meinem Latein am Ende bin, dass ich wirklich, wirklich am Ende meiner Möglichkeiten, meiner Ideen, meiner Kräfte bin. Und ich bin an diesem Tag komplett vor Gott zerbrochen. Ich bin einfach zusammengebrochen und habe nur noch geweint und habe gesagt, Gott, ich gebe auf. Für mich ist der Punkt erreicht, wo ich erkannt habe, ich habe keine Idee mehr, ich habe alles versucht, was ich kann und ich kann es nicht schaffen. Und ich wusste in diesem Moment, wenn Gott nicht eingreift, dann bin ich maximal ein paar Monate später als Obdachloser auf der Straße, weil ich hatte meine Ehe an die Wand gefahren, ich habe mein Leben durch die Sucht an die Wand gefahren und das habe ich vor Gott hingelegt und habe ihm gesagt, wenn du nicht mit irgendwas Neuem kommst, wenn du nicht ein Wunder tust und eingreifst in meinem Leben, dann ist das vorbei, dann ich habe es nicht in der Hand. Und dann, ungefähr einen Monat später, es ging erstmal noch weiter mit meiner Sucht, weil ich auch aufgegeben hatte. Ich hatte einfach auch keinen Antrieb mehr, keine Kraft mehr, irgendwas zu machen. Ungefähr einen Monat später klingelte mein Telefon. Und dann war das unsere liebe Rosi hier aus der Gemeinde. Und sie sagte, Piet, da ist jemand, den musst du kennenlernen. Und ich habe nur gedacht, ja, okay, mal sehen, warum nicht, was auch immer sie hat jetzt. Ne? Und dann war das der Suku, den ich kennenlernen durfte. Der hatte bei sich zu Hause im Gebet ein prophetisches Wort empfangen von Gott. Das heißt, ein Wort, was Gott durch ihn unserer Gemeindeleitung von der Ekklesia sagen wollte. Und Suku hat sich gedacht, okay, die können ich zwar nicht, aber ich suche mir mal die Kontaktdaten raus und kontaktiere die mal. Und das hat er auch gemacht. Und dann hat er sich mit Rosi und Andi getroffen und hat einmal das Wort Gottes weitergegeben an sie und hat aber auch sein eigenes Zeugnis erzählt, sein Lebenszeugnis. Und er hatte selber eine Suchterkrankung, war lange Jahre abhängig und ist in einer therapeutischen Lebensgemeinschaft in Lüdenscheid durch Jesus oder in Jesus einfach frei geworden und hat dieses Zeugnis an Rosi und Andi auch einfach weitergegeben, hat das erzählt, hat aus seinem Leben erzählt, was Jesus für ihn oder durch oder in ihm getan hat in seinem Leben. Und ja, dadurch, dass ich mit meiner Problematik auch immer sehr offen umgegangen bin und Rosi und Andi darüber wussten, hat Rosi mich dann kontaktiert und hat gesagt, du musst diesen Menschen kennenlernen, da könnte was für dich drin sein. Und dann haben wir uns getroffen und Suko hat auch mir seine Lebensgeschichte erzählt und ich wusste schon nach nicht mal 10 Minuten, okay, Gott, das ist das, worum ich dich gebeten habe vor einem Monat. Aber dann ging mein Ringen los, dann ging natürlich für mich mit den Informationen, die ich dann hatte, ein Prozess los, der wirklich schwer war für mich. Da habe ich mich sehr schwer getan. Und zwar hat Suko mir erzählt, das ist ein Zeitraum von einem Jahr, den man da bleiben soll, in dieser Einrichtung erstmal. Und ich wusste, ich gehe da alleine hin. Ich lasse meine Familie zurück, ich lasse meine Kinder, meine Frau zurück, ich lasse meine Arbeit zurück. Das waren alles die Punkte, über die ich mich überhaupt identifiziert habe. Ich habe meinen Wert als Mensch nicht in Gott gehabt. Ich war nicht Kind Gottes, geliebter Sohn, ich war Familienvater, ich war Ehemann, ich war hier Mitarbeiter im Familienzeitraum. Ich habe mich über diese Rollen identifiziert. Und da wusste ich in dem Moment genau, Gott will von mir, beziehungsweise ich bin in dem Moment gefragt, vertraue ich Gott so weit, dass ich bereit bin, das loszulassen, dass ich einfach erstmal alles, was mich gehalten hat, wirklich im Vertrauen auf Gott loslasse und sage, und ich gehe jetzt einfach ganz alleine, so wie ich bin, mit einem Koffer in der Hand, los und lasse mein ganzes Leben hinter mir, ohne zu wissen, ob ich irgendetwas davon wiederkriege. Wie gesagt, ich wusste hier drin, ich habe meine Ehe an die Wand gefahren, ich war eigentlich überzeugt, dass meine Frau die Zeit nutzt, um sich von mir scheiden zu lassen. Ich wusste dann nicht, ob ich überhaupt zurückkomme in ein gemeinsames Leben mit meinen Kindern. Ich wusste nicht, ob ich meinen Arbeitsplatz hinterher noch wieder habe. Ich wusste nichts mehr von all dem. Ich wusste überhaupt nicht, was dann kommt im Endeffekt. Aber ich wusste, das ist eine Chance. Ich wusste, das ist eine riesen Chance, in die Nachfolge zu kommen, beziehungsweise in das Leben zu kommen, was Gott für mich hat und aus dieser Sklaverei rauszukommen, in der ich mich befand. Und das im Endeffekt auch ähnlich wie bei den Israeliten. Die waren auch natürlich in ihrer Situation total gefangen und haben geschrien zu Gott, wir wollen hier raus. Aber die wussten ja auch nicht, was kommt. Die wussten auch nicht, was Gott dann für sie tut oder wo er sie hinführt. Und wir lesen da weiter in 2. Mose 13. Davor gab es dann noch einige Situationen, dass Gott den Mose, den späteren Leiter, einfach für die Zeit berufen hat und zum Pharao geschickt hat. Und dann musste natürlich erstmal geklärt werden, lässt der Pharao das Volk überhaupt ziehen, lässt er die überhaupt gehen. Und dann hat Gott viele Wunder getan, das waren diese 10 Plagen. Und im Endeffekt geht es dann hier weiter. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg zum Land der Philister, obwohl es der nächste, der direkte gewesen wäre. Denn Gott dachte, das Volk könnte es bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen, wenn es in einen Krieg verwickelt wird. Also Gott wusste schon, ich führe das Volk jetzt raus, aber er kannte auch seine Menschen. Er wusste, wenn sie dann rauskommen und dann kommen die ersten Schwierigkeiten wieder, dann wollen sie eigentlich wieder zurück. Dann wollen sie eigentlich in ihre alte Sicherheit wieder zurück, obwohl das natürlich Sklaverei war. Aber dennoch hat das ja irgendwo ein Stückchen Sicherheit gegeben, ne? Und ich kann das nachempfinden. Ich komme noch dazu, aber mir ging es an vielen Stellen ähnlich. Für mich war es so, also wir wissen ja, ich greife schon mal vorweg, wir wissen ja, dass Gott das Volk Israel in die Wüste geführt hat, dann diesen Umweg durch die Wüste. Wüste macht erstmal Angst natürlich, ne? Wilde Tiere, was essen wir, was trinken wir, alles Unsicherheit. Und das mögen wir als Menschen gar nicht. Und bei mir war es ähnlich, ne? Also Gott führte mich auch erstmal alleine auf diese Wüstenreise. Ich wusste auch nicht, was kommt. Fremde Menschen, hat mir alles Angst gemacht. Ich war damals auch noch psychisch krank. Ich war in Depressionen und einer Sozialphobie gefangen. Habe also Angst gehabt in Situationen mit Menschen, die ich nicht kenne. Und genau, in der Situation bin ich dann sozusagen in meine eigene Wüste erstmal losgezogen und habe mich da aufgemacht. Und genauso wie mir das Ganze auch total Angst gemacht hat, lesen wir das auch beim Volk Israel, die dann, wie es hier steht, da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Mose und Aaron, das waren die Anführer, die haben sie da rausgeführt. Und murren, das alte Wort, ist einfach rummeckern und sich auflehnen und wir wollen das alles so nicht und so weiter, ne? Ich möchte mal vorwegschieben, kurz vor dieser Stelle hat Gott noch dieses Riesenwunder getan, dass er dieses Volk, es ist ja beschrieben, dass es 600.000 Mann waren. Das heißt, dann kommen die Kinder noch dazu, dann kommen die Frauen noch dazu. Also es waren weit über 2 Millionen Menschen, die da durch die Wüste gezogen sind. Und die standen ja plötzlich vor einem Meer. Und dahinter kam dann das Heer des Pharaos und wollte sie eigentlich noch wieder einfangen und wollte sie wahrscheinlich entweder töten oder zurück in die Sklaverei holen. Und die standen vor einem Meer und hatten Angst, wussten gar nicht, wie geht's da durch. Und dann hat Gott ja das Wunder getan, dass er das Meer geteilt hat, dass dieses ganze Volk trockenen Fußes da durchgegangen ist. Und der Pharao mit seinem Heer ist ja hinterhergezogen und in dem Meer dann im Endeffekt ertrunken. Und so hat Gott das ganze Volk gerettet vor dieser Gefahr. Ja, aber kaum, ich weiß nicht genau, wie lange später, aber wahrscheinlich so 1, 2, 3 Tage später, haben sie ja Hunger bekommen. Und dann steht hier eben, dann murrten sie gegen ihre Anführer. Und die Israeliten sprachen zu Mose und Aaron, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten an Brot. Ihr aber habt uns herausgeführt, um diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen. Also das heißt, sie haben Wunder über Wunder gesehen. Und kaum haben sie Hunger, wird gemeckert. Und mir ging es genauso. Ich bin im Wiedenhof angekommen. Ich habe direkt am ersten Tag erlebt, wie ich frei geworden bin von meinen Ängsten. Ich hatte keine Angst vor den Menschen, die da waren. Ich hatte mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass ich in eine Situation gehe mit fremden Menschen und nicht irgendwie Schwitzen kriege, Zittern kriege und Ähnliches. Aber es war so. Ich habe dieses Haus betreten. Ich habe direkt mich in eine Gemeinschaft begeben mit diesen Menschen. Wir haben zusammen gegessen, noch am ersten Abend, und ich habe keinerlei Angstsymptome gehabt, die ich sonst immer hatte in Situationen mit Menschen, die ich nicht kenne. Also Gott ist mir sofort da begegnet. Aber auch da, kaum 2, 3 Tage später, wenn ich mal nicht irgendwie so behandelt wurde von jemandem, wie ich mir das gewünscht oder vorgestellt habe, habe ich rumgemeckert. Oder ich hatte dann eine Situation, wo ich einfach die Bibel und den Glauben nicht mehr verstanden habe. Da habe ich in meiner Bibel gelesen, das war eine Studienbibel, und da stand in den Erläuterungen unten, dass es das Sprachengebet nicht mehr geben würde heute. Und ich habe aber, ich war, glaube ich, gerade 2 Wochen da und habe aber erlebt, dass die Menschen dort im Gottesdienst und auch so in der Gemeinschaft das Sprachengebet praktizieren. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich habe gedacht, Hilfe, Hilfe, wie soll ich denn hier leben können? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und mein erster Impuls war, ich gehe zum Mitarbeiter, ich fahre jetzt erstmal eine Woche nach Hause. Also zurück in die Sklaverei. Ich wollte natürlich trinken. Ich wollte diesen Druck loswerden. Ich wollte einfach raus aus diesem, ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe keine Kontrolle. Und das habe ich kaum aushalten können. Von daher kann ich wirklich diese Gedanken verstehen. Wir wollen zurück nach Ägypten. Da wissen wir wenigstens, was wir haben. Wir wissen, wir haben da regelmäßiges Essen. Und wir wissen, was uns erwartet. Ne? Genau. Und das, obwohl ich doch wusste, in was für einer Not ich selbst für mich damals gelebt habe und was für einen Kummer ich meiner Familie gemacht habe. Also jetzt im Nachhinein, im Rückblick, natürlich für mich völlig unverständlich, aber in der Situation war für mich einfach, der Stolz erhebt sich und ich meinte wieder, ich weiß es besser als andere Menschen und eigentlich, ich weiß es besser als Gott. Ich weiß ja eigentlich doch besser, was gut für mich ist und was nicht. Ne? So, in dem Fall ist es wirklich so auch gewesen, ich habe auf meine Gefühle geschaut und ich war nicht mehr offen und empfänglich für das Gute, was Gott mir geben möchte. Und das nennt die Bibel, dass wir unser Herz verhärten. Ne? Da möchte ich euch einen etwas längeren Teil vorlesen aus Hebräer. Und da wird das nochmal gut aufgegriffen, auch die Situation vom Volk Israel und was das mit unserem Herzen auch heute noch zu tun hat. Darum gilt, was der Heilige Geist spricht. Heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie beim großen Aufbegehren am Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellen wollten und sahen doch meine Werke. 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und ich sprach, immer wieder irren sie in ihrem Herzen. Meine Wege haben sie nicht erkannt. So habe ich geschworen in meinem Zorn, sie werden nicht eingehen in meine Ruhe. Das hört sich jetzt so hart an erstmal. Und es ist in dem Fall meiner Meinung nach darauf bezogen, dass sie nicht in das gelobte Land kommen sollten. Weil Gott hat zu der Zeit über diese Generation der Israeliten ausgesprochen, dass sie in der Wüste sterben werden, dass sie so lange in der Wüste umherziehen, bis diese Generation gestorben ist und dass die Kinder von ihnen erst das gelobte Land, wo Gott sie hinführen wollte, quasi einnehmen dürfen, darin leben dürfen dann. Ich glaube nicht, dass Gott sie in der Ewigkeit verstoßen hat. Es war sein Augapfel, sein geliebtes Volk. Genau, aber das ist nur meine Interpretation. Gebt acht, liebe Brüder und Schwestern, dass in keinem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei und niemand abfalle vom lebendigen Gott, sondern redet einander zu, Tag für Tag, solange dieses heute gilt, damit sich niemand von euch von der Sünde betrogen verhärtet. Haben wir doch Anteil an Christus bekommen, sofern wir den Anfang der Grundlegung bis ans Ende fest bewahren. Wenn es heißt, heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie beim großen Aufbegehren. Wer waren denn die, die hörten und doch aufbegehrten? Waren es nicht alle, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und wem zürnte er denn 40 Jahre lang? Etwa nicht denen, welche sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Und wem schwor er, dass sie nicht eingehen würden in seine Ruhe, wenn nicht denen, die ungehorsam waren? Und so sehen wir, dass sie nicht in sie eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Es gab nicht nur diese eine Situation, wo das Volk gegen die Anführer und damit ja auch gegen Gott gemurrt hat, also sich aufgelehnt hat und eigentlich alles anders wollte, so wie sie sich das selber vorstellen. Es gab viele weitere Situationen. Obwohl Gott auch in der Wüste immer wieder Wunder getan hat. Gott hat sie versorgt, er hat jeden Morgen Brot vom Himmel regnen lassen, das hieß Manna. Und er hat ihnen genau gesagt, wie sie das sammeln sollen, zubereiten dürfen und essen dürfen. Und hat sie abends mit Fleisch versorgt, da fielen Wachteln vom Himmel, die konnten sie sich braten und essen. Aber kaum haben sie das lange genug jeden Tag das Gleiche gehabt, war das auch wieder nicht gut genug. Da musste es wieder was anderes sein. Da hatten sie wieder, ne? Also im Endeffekt, ich kann es alles aus meinem Leben so nachvollziehen. Aber auch selbst das Wasser. Mose hat an einen Felsen geschlagen und dann kam das Wasser raus, eine frische Quelle. Das ist auch wieder ein Zeichen auf Jesus. Wir dürfen heute aus der frischen Quelle trinken. Genau. Und wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dass Gott einfach derjenige ist, der sich an einem Moment in der Ewigkeit Zeit genommen hat, um jeden Einzelnen von uns individuell zu schaffen. Er hat sich einen Moment genommen, um dich, Bärbel, genau so zu machen, wie du bist, weil er dich haben wollte. Gott saß da nicht oben und hat sich gedacht, oh Hilfe, ich muss jetzt noch irgendjemand machen, damit es mir gut geht. Ich muss ein Loch füllen in meinem Herzen. Gott hat sich gedacht, dich, Klaus, will ich haben, so wie du bist. Und er hat sich diesen Moment genommen und er hat sich Zeit genommen, um dich genau so, wie du bist, zu machen. Und er hat, das lesen wir gleich in Psalm 139, er hat sich für jeden einzelnen unserer Tage was gedacht. Er hat für jeden Tag unseres Lebens einen guten Plan. Er hat gute Gedanken über dir und über mich, über mir. Und im Psalm 139 ist das so schön ausgedrückt, denn du bist es, also Gott ist es, der meine Nieren geschaffen, also mein Innerstes gebildet hat. Er hat sich alles genau ausgedacht, wie alles zu sein hat. Der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Das heißt, er hat mir Geborgenheit gegeben. Er hat mich genau dahin gesetzt, wo ich sein sollte. Er hat mir genau diese Mutter gegeben, genau dieses Elternhaus, weil er das so wollte. Weil er wusste, das ist für den Plan, den er hat, für die gute Geschichte, die er mit meinem Leben hat, ist das genau so, wie es sein soll. Und dann sagt der Psalmist, ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele weiß dies wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Ja, das heißt, Gott hat sich wirklich für jeden einzelnen Tag in unserem Leben das Beste ausgedacht. Und Gott weiß es eben einfach besser als wir. Er hat die Bedienungsanleitung geschrieben. Mir bringt es auch nichts, wenn ich den Fernseher anmachen will und weiß nicht, wie es geht, und dann nehme ich die Anleitung vom Föhn. Das funktioniert nicht. Also im Endeffekt muss ich den fragen, der es gemacht hat. Und ich möchte an der Stelle aber auch noch dazu fügen, wenn ich hier sage, Gott hat sich Gutes für unser Leben ausgedacht, dann heißt gut, nicht unbedingt, dass es sich für mich in dem oder in jedem Moment auch immer gut anfühlt. Es heißt, dass es dem Zweck dient, den Gott mit deinem und meinem Leben erreichen möchte. Natürlich möchte er, dass es uns gut geht, aber er hat einfach eine ganz, ganz, ganz andere Perspektive auf unser Leben, als ich das in meinem kleinen Köpfchen hier irgendwie haben kann. Er hat die Ewigkeitsperspektive. Er weiß, dass unser Leben eigentlich in der Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit anfängt und wir dann das Leben leben, für das wir gemacht sind, nämlich ganz in seiner Nähe zu sein, an seinem Herzen zu sein, in seiner Gegenwart zu leben und dass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Gott sei Dank können wir das auch jetzt durch den Heiligen Geist schon hier auf der Erde. Aber hier auf der Erde sind wir eben auch noch in unserem Leib. Wir sind in unserem Fleisch, nennt die Bibel das. Und da kommt uns auch immer wieder sozusagen unser Körper, aber auch unsere Seele, unser Denken, unser Wollen und unser Fühlen in die Quere, wenn es darum geht, auf Gottes Wegen zu gehen. Weil meine Gedanken sind oft eben einfach meine Gedanken und die sind in meinem kleinen Köpfchen beschränkt und die sind dann nicht in dem, was Gott eigentlich für uns hat. Genau. Aber Gott lässt uns aufgrund der Erfahrung anderer schon auch in den Psalmen wieder einfach sehen, was auch da für eine Verheißung drin liegt, wenn wir bereit sind, unser Denken auch seinem Willen zu unterstellen. Da lesen wir, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und weinend geht hin, der den Saatbeutel trägt, doch mit Jubel kommt heim, der seine Gaben trägt, der die Ernte einfährt. Und das ist so ein Bild für uns, wenn wir auf der Erde leben, dann geht es darum, dass Gott durch uns seine Liebe zu anderen Menschen bringen will. Er will uns mit seiner Liebe füllen, damit er den anderen Menschen wieder damit begegnen kann. Und da werden wir Situationen haben, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen. Also ich war auch im ersten Moment nicht begeistert, jetzt heute hier das erste Mal vor der Gemeinde zu predigen. Das hat sich auch in den letzten Tagen zwischendurch mal nicht so gut angefühlt. Aber ich bin dankbar, dass ich da einfach von Gott wirklich durchgetragen wurde und dass ich auch von ihm empfangen habe, ja, das möchte ich, dass du das tust. Und dann bin ich da gerne durchgegangen. Und ich glaube, solche Sachen im Kleinen oder auch im Großen sind hier gemeint mit solchen Situationen. Weil es heißt eben ganz klar, dass es Zeiten geben wird, in denen wir weinen. Also Zeiten, wo unsere Seele, unser Denken, unser Wollen und unser Gefühl wirklich herausgefordert ist, Gott und seinem Plan zu vertrauen und Schritte zu gehen, die wir eigentlich gerne gemütlicher und bequemer haben wollen. Das heißt aber dann wirklich nicht mehr auf uns selbst und unser Denken, auf unseren Verstand zu vertrauen, sondern ihm zu vertrauen. Und er sagt ja auch, dass er unser guter Hirte ist und dass seine Schafe, also wir, seine Stimme kennen. Das heißt, wenn wir ehrlich sind, dann hören wir seine Stimme. Wir wissen, was Gott eigentlich möchte. Und oft sind wir aber einfach dann, oder bin ich jedenfalls, nicht unbedingt bereit, dann diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu gehen. Aber ich möchte mich danach ausstrecken, das immer mehr zu tun, weil ich ihm vertraue, dass sein Plan, sein Weg einfach besser ist. Für mich, aber vor allem auch für andere Menschen. Genau. Und da geht es dann einfach darum, das nennt die Bibel den Unterschied zwischen fleischlichem Leben, also dieses menschliche, ne, meine Seele, mein Körper, oder dem geistlichen Leben. Dazu lesen wir in 1. Petrus 2 und im Galaterbrief. Dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Genau, und im Galaterbrief steht das ähnlich. Ich sage aber, führt euer Leben im Geist und ihr werdet dem Begehren des Fleisches, also eben unserem menschlichen Wollen, Denken und Fühlen, nicht nachgeben. Das heißt, wenn wir uns auf seinen Geist verlassen und wenn wir dieser leisen Stimme in unseren Gedanken Vertrauen schenken und diese Wege gehen, dann sind wir im Geist unterwegs, dann sind wir auf seinen Wegen unterwegs und dann sind wir in den Wegen, die er segnet, das, was er erreichen möchte, das, was er tun möchte. Und wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann ist das eigentlich unser Weg. Genau. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, heißt das, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr haben darf? Nein, natürlich nicht. Auch da können wir auf Jesus schauen. Weil wir sollen Jesus ähnlich werden. Ne? Wir sollen ihm nachfolgen, aber wir sollen ihm ja auch ähnlich werden. Wir sollen uns verwandeln lassen in sein Ebenbild. Er ist der Erstgeborene unter vielen. Und wenn ich mir das Leben so angucke von Jesus, dann gucken wir uns das erste Wunder an. Wer weiß es? Das erste Wunder, was Jesus getan hat, was war das? Genau. Er hat nicht einen Pflug geschaffen, damit wir arbeiten können. Er hat auf einer Hochzeit, wo kein Wein mehr da war, Wasser in Wein verwandelt. Und ich weiß nicht, es ist nicht überliefert, ob er in dem Moment an der Stelle auch Wein getrunken hat. Aber was wir wissen ist, als er mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, wenn die zusammen waren, wenn die Gemeinschaft hatten, dann hat Jesus auch Wein getrunken. Weil er sagt an einer Stelle, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, erst wieder in der Ewigkeit mit euch zusammen. Also wissen wir, dass auch Jesus mit Sicherheit Spaß gehabt hat. Der hat Gemeinschaft genossen, der hat mit denen gelacht und gefeiert. Also von daher, natürlich dürfen wir Spaß haben. Aber wir dürfen und sollten vielleicht spüren, wann Situationen sind, wo Gott etwas anderes vorhat, wo Gott etwas vorhat, wo wir einfach mal durch Zeiten gehen, die schwer sind, wo wir durch Zeiten gehen, die für uns unangenehm sind. Das sehen wir auch bei Jesus. Er hat immer gewusst, wann es dran ist, Situationen aufzusuchen, die sich unangenehm anfühlen. Er hat sich nicht gedrückt vor Diskussionen mit den damaligen religiösen Führern, den Pharisäern. Er wurde ständig in Diskussionen verwickelt, hat den Menschen nicht nach dem Mund geredet. Er hat in Liebe und Sanftmut die Wahrheit gesagt, aber er hat dabei auch immer riskiert, abgelehnt zu werden und sogar getötet zu werden. Auch das lesen wir in Johannes 11. Da sagten die Jünger zu ihm, Rabbi, also Gelehrter, unser Lehrer, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du gehst wieder dorthin. Also das heißt, Jesus war in einer Situation, er hatte kurz vorher den Pharisäern gesagt, ich und der Vater sind eins. So, er hat sich als Gottes Sohn bezeichnet, er hat sich quasi hier als Gott zu erkennen gegeben. Und die Juden hielten das für Gotteslästerung, weil sie das nicht glauben konnten. Sie konnten sich das nicht gefallen lassen, dass dieser Mensch jetzt sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und manche Dinge, die Gott in unser Leben bringt, die müssen wir uns, um seinen Weg zu gehen, gefallen lassen. Ob wir das nun in dem Moment nachvollziehen können, ob wir das verstehen können, das ist erstmal egal. Aber wir müssen Gottes Wort kennen. Wir müssen wissen, ist das im Einklang mit Gottes Wort? Weil nur dann kann es auch Gottes Reden wirklich sein. So können wir unsere eigenen Gedanken von Gottes Führung unterscheiden. Und Jesus, der wusste immer, was der Vater wollte. Er wollte wieder zurückgehen nach Judäa in dieser Situation, weil er hörte, dass ein guter Freund von ihm, der Lazarus, krank war und im Sterben lag. Und er wusste, dass Gott ihn gebrauchen wollte, um Lazarus wieder zum Leben zu erwecken. Deswegen ist er sogar dann noch 2 Tage länger da geblieben, wo er vorher war. Dann war Lazarus schon gestorben, als er dann wieder ankam. Und diese Krankheit und dieser Tod des Lazarus, die sollten aber zur Verherrlichung des Vaters und zur Verherrlichung des Sohnes Gottes dienen. Und das war eben eine Situation, wo Jesus wusste, ich gehe zurück, ich bringe mich in Gefahr. Die Menschen, wo ich jetzt wieder hingehe, die wollten mich letztes Mal schon steinigen, die wollten mich umbringen auf übelste Art. Und er geht trotzdem wieder hin, weil er sagt, das ist der Plan des Vaters. Und dadurch ist dann genau dieser Plan auch erfüllt worden. Der Name Gottes, der Name des Vaters und der Name Jesus sind verherrlicht worden durch diese Situation. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist das genau das, was durch unser Leben geschehen soll. Gottes Name soll verherrlicht werden. Gott soll sichtbar gemacht werden hier auf der Erde. Und in Johannes 11 lesen wir noch, als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Das heißt, er spricht es dort auch noch aus und da lesen wir einfach wirklich, wo der Plan Gottes in unserem Leben dann einfach zu finden ist. Genau. Wir haben das riesengroße Privileg, genau wie Jesus damals, aber nicht alle anderen Menschen hatten das damals, nur Jesus, aber wir haben das heute. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft in diesen Situationen, der uns führt. Wir können durch den Heiligen Geist die Stimme Gottes hören und wir bekommen auch Kraft. Er ist der, der uns die Kraft gibt, einfach zu gehen in den Werken Gottes, die er tun will. Wir müssen das nicht aus uns heraus tun. Wir müssen das nicht aus unserer Kraft tun. Wir dürfen auf ihn vertrauen, dass er das durch uns tut. Genau. Und in den Zeiten, wo wir auf diesem Weg schwere Zeiten durchmachen, wo es vielleicht, wo wir vielleicht weinen oder einfach nicht wirklich ein- oder auswissen, da können wir uns auf die Verheißung aus Offenbarung 21 stellen. Dort steht, und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Das ist natürlich zuallererst ein Bild auf die Ewigkeit, aber das ist unser Zuhause. Die Ewigkeit ist unser Zuhause bei Gott in seiner Herrlichkeit. Und die paar Jahre hier auf der Erde, die sind es allemal wert, für ihn eingesetzt zu werden. Und ja, ich befinde mich immer noch auf diesem Weg. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie war die Reha, dann würde ich sagen, das war so der Startschuss. Und das Dreivierteljahr nach der Reha jetzt war jetzt die eigentliche Reha für mich. Und ich bin da auch noch mittendrin. Das würde jetzt viel, viel, viel zu weit führen, da noch auszuholen. Aber vielleicht darf ich das an anderer Stelle ja noch mal weiter ausführen. Aber wir sind direkt nach dem Vers, dass er unsere Tränen abwischt und dass einfach bei ihm dann kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal mehr ist, schon bei der Jahreslosung für dieses Jahr. Und das möchte ich einfach über uns wirklich ausrufen. Der nächste Vers, der sagt nämlich, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und das glaube ich wirklich ganz, ganz fest und gewiss, dass Gott derjenige ist, der alles neu macht. Und dass wir, wenn wir bereit sind, ihm unser Denken zu unterstellen. Wisst ihr, ich glaube, also bei mir war es jedenfalls so, dass ich immer gesagt habe, Gott, ich will dir mein Herz geben, ich will dir mein Herz geben, weil ich hatte diese Sehnsucht, ihm wirklich nachzufolgen, ihm mein Leben zu geben. Und letztens habe ich so gedacht, als wenn Gott sagt, ich habe doch dein Herz, du hast mir dein Herz gegeben, du hast Jesus in dein Herz aufgenommen, du bist gerettet, ich habe dein Herz, aber jetzt will ich dein Denken. Weil in unserem Denken, da treffen wir die Entscheidung. Und auch unser Denken ist, glaube ich, bei Gott am besten aufgehoben, dass wir ihm unser Denken unterstellen und dass wir ihn einfach reinnehmen und ihm erlauben, unser Denken zu verändern, alles auf den Kopf zu stellen, was wir bisher für richtig gehalten haben. Da ist ganz viel menschliche, weltliche Prägung drin. Zumindest bei mir war das so. Und in dem Prozess bin ich gerade. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn das wirklich herausfordernd ist. Und ich möchte dich jetzt heute fragen, möchtest du das? Bist du bereit, dein Denken von Gott erneuern zu lassen? Nimm das mal mit jetzt in dem Lied, was wir gleich singen. Und dann werden wir danach einfach das so ausklingen lassen. Dann wird noch ein bisschen leise Musik spielen. Und die gerne essen wollen, können rübergehen. Und wer das festmachen möchte, wer das wirklich vor Gott bekräftigen möchte, der kann gerne hier nach vorne kommen. Ich werde hier auch sein beim Gebet. Und dann könnt ihr das festmachen vor Gott. Und dann wird er kommen, weil wir müssen es nicht machen. Die Bibel sagt uns, dass er es ist, dass wir uns verwandeln lassen dürfen.